Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Pro Quote Medizin – mehr Frauen in Führungspositionen. Über 60% der Medizinstudenten sind weiblich, aber nur 10% der Chefärzte. Diese Diskrepanz will seit Anfang März die Initiative Pro Quote Medizin ändern. Mit ihrer Forderung nach einer verbindlichen Frauenquote von 40% in Führungspositionen der Medizin. Liegt es wirklich an der unzureichenden Kinderbetreuung, dass weniger Frauen in Führungspositionen kommen? Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Zukunft der Medizin ist weiblich. Heute sind mehr als 60% der Studierenden im Fach Medizin Frauen. Auf den Führungspositionen der Medizin stagniert die Quote von Ärztinnen seit Jahren unter 10%. So beginnt der offene Brief der Initiative Pro Quote Medizin, mit dem sie Anfang März 2013 auf sich aufmerksam gemacht hat. www.pro-quote-medizin.de. Der Brief ging an über 600 Adressaten. Darin fordert die Initiative, dass bis 2018 Führungspositionen in Universitätskliniken und Krankenhäusern, in allen Gremien der Universitäten und der ärztlichen Selbstverwaltung zu 40% mit Frauen besetzt werden. Auf allen Hierarchiestufen. Bis 2023 soll die Quote bei 50% liegen. Hinter der Aktion stehen Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen, Medizinstudentinnen und Politikerinnen. Auch einige Männer befürworten die Quote, zum Beispiel Dr. Klaus Reinhardt vom Hartmann-Bund. Der Deutsche Ärztinnenbund, DEB, unterstützt die Aktion zum Teil mit Vorbehalten in eigenen Reihen, wie Professor Dr. Gabriele Kaczmarczyk, Anästhesistin in Berlin und eine der Initiatorinnen der Aktion Pro Quote Medizin, berichtet. Sie bedauert, dass die Aktion bisher nur ca. 300 Unterschriften habe. Derzeit kämen 1 bis 2 Unterschriften pro Woche dazu. Wir haben viele Zuschriften von Ärztinnen erhalten, die zwar der Aktion voll zustimmen, aber sich nicht trauen, dies öffentlich zu tun. Aus Angst vor Nachteilen im Berufsleben, erklärt Kaczmarczyk. Dieses ängstliche Verhalten, das bei dem heutigen Ärztemangel völlig daneben ist, hat mich ziemlich erschüttert. Nach ihren Erfahrungen als ehemalige Frauenbeauftragte der Charité und in ihren Seminaren, die sie zusammen mit Dr. Ulrike Ley, Sozialwissenschaftlerin und Coach für Ärztinnen, zum Thema Karriereplanung und Führungskompetenz an Unikliniken veranstaltet, wollen rund 40% der Medizinerinnen nach oben, stoßen dann aber an die gläserne Decke. Daher die Quotenforderung von 40%. Es geht nur mit fester Quote. Freiwillig passiert nichts bei zurzeit 90% Männerquote, erklärt Kaczmarczyk.
Vorbilder der Aktion Pro Quote Medizin waren zum einen FIDAR e.V., Frauen in die Aufsichtsräte, mit dem Ziel, den Frauenanteil in deutschen Aufsichtsräten signifikant und nachhaltig zu erhöhen, und vor allem Pro Quote Medien, www.pro-quote.de. Die Journalisteninitiative forderte 2012 eine verbindliche Frauenquote von 30% auf allen Führungsebenen bis 2017, in allen Print- und Online-Medien, TV und Radio. Inzwischen haben sich mehr als 4000 Kolleginnen und Kollegen dem Aufruf angeschlossen. 2013 wurde eine gemischte Bilanz gezogen. Erfolge wären zum Beispiel bei der Zeit oder Berliner Zeitung sichtbar, aber es gäbe auch enttäuschende Resonanz, zum Beispiel bei der FAZ. Kurzfristig wollen auch die Initiatorinnen der Aktion Pro Quote Medizin die Diskussion auch in der verhaltensstarren Medizin anstoßen und das Thema ins Bewusstsein bringen, so Kaczmarczyk. Ziel sei außerdem, zunächst 1000 Unterschriften von Unterstützerinnen und Unterstützern zu sammeln, Netzwerke zu knüpfen und eine gemeinsame Pro-Quote-Konferenz zu veranstalten. Der Brief der Initiative ging an alle Dekane der medizinischen Fakultäten, Vorstände und Direktoren der Krankenhausträger, die Präsidenten der Fachgesellschaften und Berufsverbände, den Präsidenten der BEK, die Präsidenten der Landesärztekammern, den Bundesgesundheitsminister, den Vorstand von Hartmann-Bund und Marburger Bund. Eine Antwort darauf ist auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin zu lesen. Da die Kinder- und Jugendmedizin eines der Fächer mit dem höchsten Frauenanteil ist, werde das Anliegen ernst genommen. Frauen sollten so gefördert werden, damit sie sich für eine Karriere entscheiden, aber die Fachgesellschaft will wissenschaftliche Positionen nach Leistung und Kompetenz unabhängig vom Geschlecht besetzt sehen. Von den 36 angeschriebenen Dekanen und der einzigen Dekanin der medizinischen Fakultäten kamen bisher keine Rückmeldungen. Kaczmarczyk vermutet eine Art Vogelstrauß-Politik. Ein zweiter Brief an die Dekane ist inzwischen versandt. Antworten kamen hingegen vom Präsidenten der Bundesärztekammer Dr. Franz Ulrich Montgomery und dem Präsidenten der Berliner Ärztekammer Dr. Günther Jonitz. Beide würden die Aktion positiv sehen, berichtet Kaczmarczyk. Während die beiden Funktionäre die Gründe für den geringen Frauenanteil in Führungspositionen in der mangelnden Vereinbarkeit von Beruf und Familie sehen, hält Kaczmarczyk dies nicht für das entscheidende Problem, wenn die Vereinbarkeit für beide Geschlechter ein ernstes Thema werden würde. Viel ausgeprägter ist die subtile, nicht die strukturelle Diskriminierung von Frauen. Beispielsweise würden Frauen in der Weiterbildung in den stark hierarchisch geführten operativen Fächern nicht so häufig für OPs eingeteilt oder erhalten später als männliche Kollegen die Facharztempfehlung von ihrem Chef.
Der gut ausgebildete weibliche Nachwuchs ist seit vielen Jahren da, aber viele teuer ausgebildete Medizinerinnen kommen oben nicht an, meint Kaczmarczyk. Denn es zähle auf dem Weg nach oben nicht nur die Leistung. Leistung ist als Fachärztin selbstverständlich, sondern den Frauen fehlen Klüngel, Netzwerke, Seilschaften, wie Männer diese haben und nutzen, so Kaczmarczyk. Zudem halten oftmals Oberärztinnen dem Chefarzt den Rücken frei. Der lobt die unersetzliche und fähige Kollegin daher nicht weg auf eine anderweitige Führungsposition, beschreibt Kaczmarczyk die Situation vieler Frauen. Für Professor Dr. Doris Henne-Bruns, ärztliche Direktorin der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie Universitätsklinikum Ulm, liegt es auch an der Grundeinstellung vieler Frauen in Deutschland, die zur geringen Präsenz von Ärztinnen in Führungspositionen beiträgt. Diese Einstellung zeige sich beispielsweise im Denken vieler Frauen. Ich gebe mein halbes Gehalt für die Kinderbetreuung aus. Warum denken Frauen nicht, beide Partner in einer Beziehung geben je ein Viertel des Gehalts aus? Als Barrieren beim beruflichen Aufstieg nennt Henne-Bruns verschiedene geschlechterspezifische Unterschiede, aber auch politische und wissenschaftliche Rahmenbedingungen. Frauen haben nun einmal eine Reproduktionsphase und sie erhalten oft nicht genügend Unterstützung von ihren Partnern im privaten Bereich, erklärt Henne-Bruns. Außerdem gibt es in Deutschland keine suffiziente Kinderbetreuung. Wir sind in Europa immer noch Schlusslicht. Eine Katastrophe. Besser sei die Betreuungssituation dagegen zum Beispiel in Frankreich und Schweden. Ungeregelte Arbeitszeiten und wenig flexible Arbeitszeitmodelle behindern zudem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wie Kaczmarczyk kritisiert auch Henne-Bruns die Männerdominanz in vielen Gremien. So seien beispielsweise die Kriterien für wissenschaftliche Karrieren von Männern gemacht worden. Bei einer Habilitation zählt immer noch Forschung mehr als Lehre. Für gute Publikationen und Drittmitteleinwerbung gibt es Punkte, für gute Lehre nicht. Für ihren Vorschlag auf einer Tagung, 50% der Habilpunkte für Forschung, 50% für Lehre zu vergeben, erhielt sie zwar Beifall, aber fast nur von Frauen. Ihrer Meinung nach sollte man diskutieren, ob die Habilitationsordnung noch zeitgemäß ist. Auch für Kaczmarczyk ist die heutige Form der Habilitation abzuschaffen, da sie ein falsches Bild von Leistung vermittle. Die Zeitschriften Reviewer und Herausgeber seien meist männlich und haben ihr Netzwerk, sodass es Anträge und Publikationen von weniger vernetzten Frauen schwerer haben. Außerdem werden Innovationen im Gesundheitssystem oft von Männern vorgegeben. Neue Antikörper sind wichtiger als sprechende Medizin, kritisiert Henne-Bruns. Erst wenn 30% Frauen in einer Gruppe sind, werden Frauen nicht mehr als Exot betrachtet. Dann beginnt die Normalität.
Nicht jeder hält eine Frauenquote für den richtigen Weg. Professor Dr. Elisabeth Merker-Herrmann, erste Frau an der Spitze der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, ist gegen eine feste Frauenquote in der Medizin. Die Qualifikation für leitende Positionen in der Medizin, Universitätsprofessuren, Chefarztstellen in Lehrkrankenhäusern, ist in Deutschland an die Habilitation und kontinuierliche wissenschaftliche Tätigkeit in Forschung und Lehre geknüpft. Dies sind qualitativ und quantitativ messbare Faktoren. Solange dies so ist, würde eine Quote die Position gleichwertig qualifizierter Frauen schwächen, begründet sie ihre Position. Für die Rheumatologin ist die jetzige Formulierung in Ausschreibungen, zum Beispiel bei gleicher Qualifikation werden Frauen bevorzugt eingestellt, zielführender. Statt der Einführung einer festen Frauenquote sollten die Bedingungen auf dem Weg zur Habilitation und die Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Klinik und Forschung mit Familie verbessert werden. Dazu gehört nach Meinung Merker-Herrmanns eine dezidierte Ermutigung zur Forschung durch vorgesetzte Frauen und Männer, forschungsfreundliche Kinderbetreuung, Mentoringprogramme speziell für den weiblichen Nachwuchs und die Möglichkeit von Halbtagsstellen. Viele Unis und Fachgesellschaften bieten inzwischen Mentorinnenprogramme und Netzwerke speziell für den weiblichen Nachwuchs an. So fördert beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für Thoraxchirurgie seit 2006 Frauen in ihrer Ausbildung und bietet ihnen ein Netzwerk mit erfahrenen Kolleginnen. FIT, Frauen in der Thoraxchirurgie. Zahlreiche wissenschaftliche Mentoringprogramme findet man auch auf der Internetseite des Bundesverbands Forum Mentoring, www.forum-mentoring.de. Kaczmarczyk empfiehlt einige Maßnahmen, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern. So sei Jobsharing auch bei Chefarztpositionen in vielen Bereichen möglich, vielleicht nicht gerade in der Intensivmedizin, aber beispielsweise in der Neurologie. Denkbar seien auch Modelle mit wochenweisen Diensten. Henne-Bruns fördert in ihrer Klinik Frauen in Führungspositionen. Es gibt einen persönlichen Karriereplan für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin. Elternzeit ist auch bei Männern möglich und ich ermögliche es schwangeren Frauen, mit Sonderregelungen möglichst lange zu operieren. Auch befristete Teilzeit ist möglich. Das bedeutet zwar mehr Organisationsarbeit für mich, aber es geht, wenn man will. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Maren Schenk aus Schriesheim. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.